Hallöchen, hier ist Olli D. vom Podcast Talking Basketball. Ich freue mich sehr, wieder dabei zu sein. Vor allen Dingen, weil ich nicht alleine bin. Ich habe nämlich wie immer Verstärkung, mehr als das. Den eigentlichen Star dieser Veranstaltung hier. Hallo, Stefan Koch.
Der eigentliche Star, Olli, ist immer unser Gast.
Natürlich.
Ja.
Und ich einmal so in die Höhe eben. Einmal so.
Ja, da. Ich weiß. Und die Zuschauer, die haben ja auch die Ironie in deiner Stimme voll und ganz vernommen und einzuschätzen.
Natürlich. Wir haben heute einen Gast, den haben wir fast genau auf den Tag vor 2 Jahren schon mal gehabt. Ich habe nämlich extra nachgeguckt.
Echt? Okay. Ja.
Und weißt du noch seine zweiten Vornamen?
Die klingen so ein bisschen wie wenn du zum Thailänder gehst und Essen bestellst, Olli.
Ja, aber hast du es noch im Kopf?
Nein, ich kann sie nicht mehr sagen.
Ach, ich habe mir das doch gemerkt, natürlich.
Ja.
Räusper. Hong Ni Wat.
Stimmt.
Ja, stimmt. Genau. Stimmt.
Ja, jetzt doch, jetzt weiß ich es wirklich wieder. Wo du sagst, fällt mir es ein.
Dann darfst den du ersten sagen, was vorne und was hinten dran ist, also als Klammer bei Hong Ni Wat.
Ja, das ist Martin Bräunig, ist die Klammer bei Hong Ni Wat.
Martin. Hallo. Hallo. Wir müssen fragen erstmal, wie es dir geht, denn wenn einer geguckt hat gestern auf den oder vorgestern auf den Spielplan, beziehungsweise auf den Aufstellungsbogen vom MBC, hast du gefehlt. Was hast du? Wie geht's dir?
Ja, mir geht's ganz gut. Ein grippalen Infekt. Hat vor ein paar Tagen angefangen, hab mich richtig mies gefühlt. Konnte kaum auf den Beinen stehen und da war es dann wahrscheinlich besser, das Spiel nicht zu spielen, weil ich erstens die anderen Mitspieler nicht anstecken wollte und zweitens ich mich überhaupt nicht dafür in der Lage gefühlt habe, irgendwie aufs Spielfeld zu gehen.
Darf man das denn so sagen, dass du gegen Bayern München Basketball nicht vermisst wurdest? ohne dich gewonnen, 79-75.
Auf jeden Fall, ich bin super stolz auf das Team. Ich habe es ja hier von zu Hause aus verfolgt, mit ein bisschen viel Unterbrechungen jetzt, wegen der Familiensituation, aber grundsätzlich habe ich mir das Spiel natürlich angeschaut und mir hat sehr, sehr gut gefallen, was da in sehr vielen Phasen passiert ist und ja, und man hat auch gemerkt, dass München auf jeden Fall auch platt war. Und das haben wir den halt, das war wie letztes Jahr auch gegen Berlin, unsere Taktik, die einfach schlapp machen und dann noch das Spiel zu gewinnen.
Bevor Stefan mit dir da in die Analyse geht, habe ich natürlich eine Frage. Wie guckt dann Martin Bräunig zu Hause das Spiel seines Teams? Gehst du auf und ab? Sitzt du ganz entspannt da mit Chips und Kaltgetränk? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Ich sitze auf jeden Fall gemütlich. Ich gehe nicht auf und ab. Ich glaube, ich habe auch mal überlegt, wenn ich Trainer wäre, würde ich mich auch wahrscheinlich eher so eine Aito machen, mich öfters hinsetzen. Ich glaube, das, was ich immer mache, ist, ich ignoriere sehr vieles drumherum. Ich höre auf Kommentatoren, ich höre auf die Stimmen auf dem Feld. Wenn meine Frau mir sagt, möchtest du noch was trinken oder so, ich höre gar nicht erst hin. Ich bin so dann in diesem Wahn, ein bisschen zuzuhören im Fernsehen und zuzugucken, um zu sehen auch, wir werden sie ja auch nochmal gegen München spielen, in der Rückrunde zumindest. Und deswegen ist es da schon wichtig, da auch mal ein bisschen aufzupassen.
Olli hat es schon angesprochen, wir wollen natürlich mit dir auch über dieses Spiel reden. Die Bayern am Ende einer Doppelspieltagswoche in der Euroleague. Du hast gesagt, ihr wolltet sie platt machen. Vielleicht waren sie ja auch schon platt und ihr musstet sie gar nicht platt machen. Aber wie konkret wolltet ihr da diese Vorteile ziehen? Viel Druck ausüben, viel Tempo machen. Erklär mal die Idee.
Naja, für uns ist es ja immer wichtig, dass wir eigentlich mit viel Tempo spielen. Wir wollen mit einer gewissen Aggressivität in der Verteidigung spielen, das auch gut funktioniert hat. Ich glaube, ich bin jetzt nicht ganz sicher von den Statistiken, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir die auch out-rebounded haben.
Nee, ihr habt beim Rebound ordentlich auf die Omme bekommen.
Okay.
Darüber wollte ich mit dir reden.
Hat sich nicht so angefühlt.
Rebound am Ende für die Bayern und die zweite Halbzeit, und jetzt halte ich fest, 26-8 an den Brettern für München.
Okay, dann habe ich da wohl doch nicht ganz genau hingesehen. Aber was ich sagen
Hast
kann,
also doch mal zugehört, als deine Frau nach einem neuen Getränk gefragt hat?
vielleicht habe ich doch mal zugehört, ja. Aber das war dann wahrscheinlich wieder eine Unterbrechung da. Nein, aber auf jeden Fall 21 forcierte Turnover gegen
Das
München,
ist die
das ist
Zahl,
schon sehr,
genau.
sehr stark. Und ich meine, man hat auch gesehen an der Trefferquote, ich glaube, Bayern hat aus dem ganzen Feld nur 37% geworfen, glaube ich. Wenn ich mich jetzt nicht recht irre oder so. Und wir waren da schon sehr, sehr gut dran in der Nähe von der 50%-Marke, ne?
Ja, ihr wart, glaube ich, bei 44, meine ich. Aber wenn du die Bayern-Quote erwähnst, die zwei in Anführungszeichen besten Werfer, ne? Carson Edwards und Andy Obst, zusammen 5 von 26 aus dem Feld.
Ja, und das habe ich bei Edwards ist das sehr aufgefallen. Da muss man sagen, er hat sehr, sehr viele Würfe daneben gesetzt. Aber auf unserer Seite habe ich auch das Gefühl gehabt, Spencer Reeves hatte da auch einige liegen lassen.
Jetzt hattet ihr die Bayern, wir haben es gesagt, am Ende einer extrem anstrengenden Woche für die Bayern. Aber du hast auch zu Recht gesagt, ihr habt 21 Ballverluste forciert. Inwieweit habt ihr Dinge getan, die für andere Teams gegen den hohen Meisterschaftsfavorit eine Art Blaupause darstellen könnten?
Ja, ich weiß jetzt nicht, wie sehr ich auf einen auf den Latz bekomme, für die Taktik jetzt weiter zu erzählen. Aber es ging halt wirklich darum, dass wir denen nicht die Freiheit geben wollen, so zu spielen, wie sie es gerne wollen. Das heißt, wir.
Das ist so eine allgemeingültige Aussage, dafür wirst du keiner auf von Latz geknallt bekommen.
Genau, nein, aber wir haben wirklich klar gemacht von vornherein, pass auf, wir wollen sie nicht in die Zone lassen. Wir wollen sehr aggressiv spielen und wirklich einfach auf Full Court spielen, dass wir dann denen weniger Shot Clock Zeit geben, um gegen uns eine Offensive zu spielen. Und das war so der Plan und das hat auch ganz gut funktioniert.
Olli hat ja schon erwähnt, ne, dass du nicht dabei warst, ob du vermisst wurdest, darüber kann man wirklich sehr trefflich diskutieren. Auf jeden Fall war die Idee, ohne dich als Starter mit Small Ball anzufangen. Und du hast gesagt, wie wichtig das Tempo ist und wie wichtig es Druck ist, Druck auszuüben. Sind die Bayern mit Small Ball angreifbarer als vielleicht andere Mannschaften, weil sie eben für dieses Euroleague oder für diese Euroleague Competition natürlich schon auch sehr nach Größe schauen?
Ob sie jetzt, das kann ich ehrlich gesagt nicht beantworten. Ich fokussiere Basketball, der Fokus bei mir liegt wirklich nur auf MBC wirklich und auf mich selber. Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich wäre jetzt das München Management, dann könnte man überlegen, dass man da sagt, ja, haben wir ein Problem gegen Small Ball? Ich meine, letztes Jahr war das ich glaube, gegen Chemnitz sehr schwer, die immer Small Ball gespielt haben. Natürlich, man gibt eine Sache auf, aber man hat halt auch eine andere Sache beim Rebounden, hat man Advantages und auch im Low Post und man muss halt irgendwie, wir sagen im Basketball immer pick your poison, ne? Man muss immer das wählen, was man aufgibt und was man oder was man zu schätzen lernt.
Ja. Du hast ja gesagt, du konzentrierst dich in erster Linie auf den MBC. Jetzt habt ihr einen neuen Trainer in dieser Saison, Jannis Galitis, ein Lette. Propagiert der typisch baltischen Basketball?
Würde ich jetzt nicht so sagen. Also, ich sag's mal so, die Trainingsmethoden auf jeden Fall. Wir trainieren sehr, sehr hart und intensiv und manchmal lang, manchmal kürzer. Die Idee vom Trainer ist sehr strukturiert. Also, wir gucken eigentlich jeden Tag Video. Also, es gibt ich glaube, keinen einzigen Tag, wo wir kein Video gucken. Wir passen uns wirklich sehr stark an Gegner an und auch an die Sachen, die wir anpassen müssen für den nächsten Gegner. Und ich habe das Gefühl, so was ich jetzt in den letzten 9 Saisons so gelernt habe, es hat das niemand so extrem angepasst. Man hat immer seine eigene Philosophie gehabt und dann hat man das gespielt, ein bisschen was verändert, aber wir verändern da schon sehr vieles. Das heißt, das ist sehr, sehr intensives Scouting, was er da macht und dementsprechend ist es auch schwierig vorzubereiten, wie man gegen uns dann spielt, zum Beispiel.
Ja,
Was ist das für ein Typ? Wenn ich mal zwischen.
lass mich mal
Okay.
ganz kurz nachhaken, Olli. Dann darfst du
Okay.
fragen, was es für ein Typ ist. Mich wundert so ein bisschen, was du jetzt sagst, weil er hat vor der Saison, vor seinem Antritt gesagt, er möchte, dass die Mannschaft in der Offensive freier spielt. Das ist also, passt ja nicht ganz so zu dem, was du gesagt hast. Wenn du sagst, sehr viel Struktur, sehr viel
Naja,
Vorbereitung.
ich rede jetzt nicht nur von der Struktur an Offensive. Ich rede jetzt zum Beispiel von der Verteidigung. Also ich, wie gesagt, also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen bei München, wir wollen nicht, dass sie in Penetration in die Zone kommen, dann hedgen wir das ganze Spiel über und lassen die Guards nicht passen und machen, wie sie wollen. Es gibt Situationen, wo wir sagen, der Guard ist gut im Penetration, aber nicht so gut im Dreier, dann switchen wir das und forcieren ihn zum Korb. In der Offensive ist das, wir haben unsere Plays, wir ändern sie zum Teil auch manchmal, aber grundsätzlich ist da schon sehr viel Freiheit. Also es ist jetzt nicht, dass er da sagt, nee, den Wurf wollen wir auf keinen Fall nehmen, sondern es ist einfach ein bisschen so eine Art Read-and-React-Situation. Um auch den Gegner da ein bisschen ins Guessing Game zu bringen.
Jetzt habe ich Fragen, weil der Kollege Gailitis war ja noch nie aus Lettland raus. Also als Trainer, Co-Trainer Lettland mittlerweile auch der Nationalmannschaft, aber er war eben noch nicht in den anderen Ligen irgendwo unterwegs. Merkt man das bei so einem? Sieht der MBC möglicherweise auch als Karriereschritt, um sich irgendwo ins Schaufenster zu stellen? Was hast du für einen Eindruck?
Ich kenne mich da ehrlich gesagt nicht gut genug mit aus mit dem Trainerbusiness oder generell. Ich weiß nur, dass es als Spieler, wenn man als Spieler in Deutschland sehr, sehr hoch und weit bringt, dass die Karriere sehr steil aufwärts gehen kann. Bei einem Trainer bin ich mir da jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber
Thomas
vom
Isalo?
ja. Das ist zum Beispiel ein perfektes Beispiel. Also er hat ein Kroatien in die Bundesliga gebracht, zum Champions League-Titel, zum Finale der Playoffs, hat ein Eurocup-Sieger aus denen gemacht und es ist vieles möglich. Ich denke aber, was man beim Lisalo zum Beispiel gesehen hat, ist einfach ein One-in-a-Lifetime, was man wirklich auch sozusagen witnessed. Also was man so wirklich sehen kann, wie der von Schritt für Schritt für Schritt diesen super Erfolg macht. Und ich hoffe, dass der Trainer Janis auch da eine Chance hat, weil ich ganz genau weiß, sein System kann sehr, sehr gut funktionieren.
Aber jetzt nochmal die Frage, wie ist er denn so als Typ, als Mensch? Wie redet er mit euch? Wie kommt er rüber?
Also als Mensch sehr, sehr, sehr ruhiger Typ. Also der ist am Spielfeldrand ist er sehr aktiv, sagen wir es mal so. Er verlangt viel von uns ab, weil er aber auch weiß, was es braucht im Leben, um sehr erfolgreich zu sein auf dem Feld. Weg vom Feld ist er eigentlich ein relativ ruhiger Typ, der manchmal ein paar Jokes macht und mit den Jungs ein bisschen redet so.
Jetzt nochmal zurück zum Sportlichen. Du hast ja gesagt, Defense, ne, ist ein großes Thema. Das hat er ja auch vor der Saison, das war ja seine zweite Aussage. Er hat gesagt, ich möchte in der Offense freier spielen und ich möchte die Defense verbessern. Jetzt bekommt ihr im Schnitt bislang knapp 87 Gegenpunkte. Nur die desolaten Göttinger, die mir dieses Adjektiv hier verzeihen mögen, bekommen mehr als ihr. Warum? Trotz dieser intensiven Vorbereitung, trotz der Aussage des Coaches, darauf einen Fokus zu legen, läuft das noch nicht so, zumindest wenn man auf die Zahlen schaut.
Naja, wenn man sich das Team so betrachtet, haben wir natürlich, sagen wir mal jetzt nur im Beispiel, haben wir mit den Centern zwei verschiedene Spielertypen. Mit John ist das natürlich sehr schwierig zu hedgen. Das heißt, das Team muss sich einstellen, wenn John auf dem Feld steht, eine andere Verteidigung zu spielen als mit mir. Und ich denke einfach, dass in dem Falle, weil wir manchmal solche Sachen ausprobieren, wie verschiedene Verteidigungen ausprobieren oder verschiedene Situationen trainieren, dass das manchmal zu ein bisschen Verwirrung sorgen kann. Und ich denke mal, dass es einfach nur noch mehr an Training und Teamchemistry braucht, um wirklich dahinter zu kommen.
Okay. Wenn wir das jetzt so alles uns anhören, was du uns so sagst. Was ist denn für dich dann für den MBC drin in dieser Saison?
Es ist immer eine schwierige Frage. Das haben wir natürlich auch besprochen. Wir waren schon recht zufrieden mit dem 13. Platz letztes Jahr. Allerdings haben wir auch gesagt, in dem Meeting in der Vorbereitung, eine Sekunde bitte.
Ja.
Ja, Entschuldigung.
Du musst dich nicht stumm schalten, wenn du hustest. Das macht dich
Ach,
nur
ist gut.
sympathisch, wenn du, wenn man das ja auch hört.
Ja.
Ja, ist noch ein bisschen laut vielleicht. Nein, also wir haben in dem Meeting auf jeden Fall besprochen, dass da auch Spiele gefehlt haben letzte Saison zum Beispiel, die wir gewinnen hätten sollen oder müssen. Es gab zum Beispiel ein Auswärtsspiel in, ich glaube in Crailsheim war das. Dann natürlich Bamberg zu Hause war letztes Jahr ein Ding. Dann haben wir, glaube ich, gegen Tübingen in Tübingen verloren. Also ich denke, dass da mehr als ein 13. Platz letztes Jahr drin war vom Potenzial. Und dieses Jahr haben wir nicht so gut gestartet, aber jetzt haben wir langsam so einen Weg gefunden. Und ja, also jetzt geht es einfach nur, wir gucken jetzt mal weiter, weil jetzt haben wir natürlich mit Heidelberg im Dezember einen sehr, sehr interessanten Spieltag im Pokal. Jetzt nächste Woche gegen Hamburg, die auch recht gut unterwegs sind.
Du hast Heidelberg im Pokal erwähnt. Ist das vielleicht euer Wettbewerb in dieser Saison? Ich meine, ihr habt im Achtelfinale in Ludwigsburg gewonnen. Da musst du erstmal den Sieg mitnehmen. Du kannst das sehr gut einschätzen aufgrund deiner Vergangenheit. Jetzt ein Heimspiel im Viertelfinale gegen Heidelberg. Das ist jetzt auch nicht unbedingt Berlin oder München. Könnte der Pokal so euer Wettbewerb sein in diesem Jahr? Legt ihr da jetzt aufgrund der Ausgangslage vielleicht einen größeren Fokus drauf, als man das normalerweise tut?
Naja, ein größerer Fokus würde ich jetzt nicht sagen. Es sind noch fast 2 Monate hin bis dahin, oder eineinhalb. Wir werden jetzt von Spiel bei Spiel sehen, wie wir das jetzt machen. Wir haben ja noch dazwischen noch eine Fieberpause, wo wir auch noch mal Zeit haben, auch noch mal zu trainieren und besser zu werden. Es ist auf jeden Fall schon mal gut, dass wir jetzt im Pokal wieder ein Heimspiel haben, und dann auch noch gegen ein Team, gegen das wir schon verloren haben. Das heißt, wir haben jetzt eine Chance auf eine Revanche, was immer ein bisschen Motivationsfaktor auch ist. Und ja, dann werden wir sehen, was da klappen kann. Und wenn es so ist, dann wäre es super, wenn wir Final Four auch Geschichte schreiben können mit MBC.
Ja. Kurz zurück in die Gegenwart. Was man ja so auch bei anderen Sportarten sieht, ist ja, wenn man einen Favoriten schlägt in der Liga, gibt es oft zwei Geschichten. Einmal, man holt sich so viel Selbstbewusstsein und kommt in einen Flow und schlägt danach auch noch möglicherweise stärkere Gegner und es funktioniert. Es hat aber auch oft schon gegeben, dass man danach nur noch verliert, weil man vielleicht eine gewisse, keine Ahnung, auf einmal eine Arroganz entwickelt, sagt, wenn wir die Besten schon schlagen, dann schlagen wir die anderen auch und du bist nicht mehr auf 100%. Was glaubst du, wie es bei euch passiert und was muss man tun, damit man das eben nicht erlebt, dass man auf einmal in die negative Spirale kommt?
Ich kann natürlich jetzt nicht in die Zukunft schauen, aber ich bin mir zu 100%ig sicher, dass Coach Giannis das nicht zulassen wird, dass wir auf dem hohen Roster stehen. Der ist einfach nicht der Trainertyp, der dann sich damit zufrieden gibt, dass wir jetzt Bayern geschlagen haben zu Hause. Er erwartet mehr von uns, wir erwarten mehr von uns selber und genauso soll es auch sein.
Dann Frage zur Liga. Wir sind noch sehr früh, klar. Aber wenn man sich das so anguckt, scheint es irgendwie relativ ausgeglichen zu sein. Bonn ist mal wieder vorne, München jetzt noch in der Niederlage auf 8. Ihr seid vor Alba. Alba gerade mal mit einem Sieg auf 15. Ist das nun ein Eindruck, den ich habe? Oder glaubst du tatsächlich, dass es dieses Jahr durchaus auch sehr spannend werden kann in allen Positionen?
Ja, es ist, wie du gerade gesagt hast, es kann sehr, sehr spannend werden, vor allem im Mittelfeld. Aber es ist immer noch dennoch viel zu früh in der Saison. Also es ist noch viel zu früh. Wir haben nicht mal ansatzweise ein Drittel von den Spielen gespielt. Ich denke, wenn man jetzt ein Drittel gespielt hätte, dann könnte man schon ein bisschen mehr sagen, in welche Richtung es gehen könnte und welche Tendenz. Aber wir haben jetzt auch noch die meisten Spiele gespielt mit 5, glaube ich. während andere gerade mal bei 4 sind. Das ist noch viel zu früh, ein bisschen vorauszusagen. Aber ich denke mal, dass das Mittelfeld sehr, sehr eng wieder zusammengerückt wird.
Aber du beobachtest ja auch die anderen Teams. Glaubst du jemanden mal weg von euch hin zu anderen Teams? Wer könnte da überraschen?
Naja, was mich sehr überrascht bis jetzt, ist Heidelberg. Die überraschen mich sehr, sehr stark, was die für eine Veränderung genommen haben zu letztem Jahr. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, mit der Verpflichtung von dem Trainer natürlich. Aber er hat einen Weg gefunden, das ist super. Dann bin ich auch sehr positiv überrascht eigentlich von, ich glaube, Hamburg, wie athletisch die gerade spielen und wie viel Energie die spielen. Das wird auch noch mal nächste Woche auf uns zukommen, dass wir da gegenhalten auf jeden Fall. Und ja.
Du bist jetzt 32, Martin. Wirst im Laufe der Saison, ich glaube im Februar, wirst du 33, korrekt?
Ja.
Ich muss natürlich die Frage stellen. Dein Debüt für die thailändische Nationalmannschaft hast du gegeben. Wirst du irgendwann auch mal in der thailändischen Liga spielen noch, was ja immer mal angedacht war? Oder ist das so ein Thema, was mittlerweile ein bisschen nach hinten gerückt ist?
Ich denke mal, dass das momentan ein bisschen nach hinten gerückt ist. Wie gesagt, ich habe jetzt im Februar einen Sohn bekommen und deswegen ist es nicht gerade einfach zu sagen, okay, wir ziehen jetzt einfach nach Thailand, nehmen alles mit und leben unser Leben dort. Nee, wir haben ja natürlich unsere Familie auch hier und so weiter und deswegen ist das momentan noch nicht so der Fokus.
Aber ich erinnere mich dran, tatsächlich vor 2 Jahren. Ich glaube, nach dem Podcast musstest du dann irgendwann nach Frankfurt zur Botschaft, glaube ich, den Pass oder irgendwie sowas. Da warst du noch nicht thailändischer Nationalspieler. Dann nimm uns mal mit, wie es das so war, als du zum ersten Mal für Thailand aufgelaufen bist.
Das war ein unglaubliches Gefühl. Das war einfach, ich konnte es nicht in Worte beschreiben, ehrlich gesagt. Das war, ich habe das, glaube ich, auf Instagram gepostet, dass das eine overwhelming Situation war. Es war einfach, ich war einfach stolz, Teil davon zu sein. Die Thailänder sind super herzig, tolle Menschen, wie sie einen behandeln und so weiter, wie sie sich um einen kümmern. Das ist alles super gewesen und deswegen würde es mich auch wieder freuen, diese Fieberbreaks dann wieder für die zu spielen, auf jeden Fall. Ne?
Gegen wen war das erste Spiel, wo du aufgelaufen bist?
Das erste Spiel war gegen Vietnam, glaube ich.
Okay.
Ja.
Du hast jetzt die Fieberbreaks angesprochen, dass jetzt auch ja, demnächst einer ansteht. Ist es noch nicht hundertprozentig geklärt, ob du nach Thailand fliegst, um zu spielen, oder ist das Fenster in Asien anders als in Europa?
Das Fenster ist ja genau das gleiche wie in Europa.
Genau.
Die Frage ist halt, ich muss das noch mit der Familie ein bisschen klären, ob das alles möglich ist. Ich muss ja auch dafür sorgen, dass meiner Frau, meinem Kleinen und den Hunden gut geht. Ich kann nicht einfach sagen, ich fliege jetzt für 10 Tage oder wie lange auch immer weg und mache da mein Ding. Es muss alles schon geklärt sein. Das ist das Wichtigste. Und ich würde nur sagen, Fun Fact, weil ihr ja über Pong Nhi Wat gesprochen habt. Das Witzige ist ja, in meinem deutschen Pass steht mein Mittelname drin, aber in meinem thailändischen Pass war der Mittelname nicht erlaubt.
Nicht erlaubt?
Nicht erlaubt. Das heißt, im thailändischen Pass heiße ich wirklich nur Martin Bräunig.
Wow. Und hast du nicht überlegt, weil natürlich Martin ja nun dein deutscher Vorname ist und Pong Nhi Wat, dein Thailändischer, den Martin wegzulassen? Wäre das gegangen?
Naja, man hat mich gefragt, ob es ein Martin ist oder ein Martin. Und das war dann, das war so die einzige Situation, wo sie mich darüber angesprochen haben. Aber anscheinend ist so Pong Nhi Wat sozusagen der zweite, der Nachfolger, so eine Art als Übersetzung. Und deswegen war das nicht erlaubt, dann zu haben.
Also so wie manche Amerikaner, zum Beispiel TJ Shorts, the second, ja?
Ja, zum Beispiel. Ich bin nicht hundertprozentig sicher. Wenn meine Mutter was übersetzt, dann bin ich mir auch nicht mehr hundertprozentig sicher.
Oh, hoffentlich hört die Mama jetzt nicht zu.
Nein, alles gut.
Aber erzähl uns noch ein bisschen was vom thailändischen Basketball. Wie ist da die Wertigkeit? Wie ist die Qualität? Ihr habt Bronze geholt bei der Südostasien-Spielen gegen Brunei, Laos, Myanmar, ich weiß gar nicht, wen ihr da gespielt habt, aber ich kann mir das so überhaupt nicht vorstellen, wie da die
Ja.
Qualität ist, wie es da so abgeht.
Also die Gruppenphase, muss ich ganz ehrlich sagen, da war Vietnam, Indonesien und Laos in unserer Gruppe. Und das war eine recht nicht so starke Gruppe, sage ich jetzt mal so. Indonesien war schon das stärkste Team mit uns. In der zweiten Gruppe war es dann die Philippinen, Kambodscha, boah, ich weiß auch nicht, zwei andere Teams noch. Ich bin nicht mehr ganz sicher. Und das war, im Finale war ja auch die Philippinen und Kambodscha dann. Und bei den beiden Teams kann man schon sagen, okay, die beiden Teams, Philippinen und Kambodscha, die können auf jeden Fall was. Die sind sehr stark. Deswegen sind wir auch Dritter geworden. Wir haben es leider dann im Halbfinale gegen Kambodscha nicht geschafft, gegen das Heimteam. Aber so grundsätzlich, ja, jetzt im Fieber-Window haben wir zum Beispiel Indonesien wieder in unserer Gruppe gegen Australien und Korea. Das heißt, die Gruppe von uns jetzt für die WM-Qualifikation 2027 ist jetzt auch nicht gerade die schwächste.
Die ist knackig, ja. Also ich meine Australien sowieso, aber Korea gehe ich mal sehr davon aus, dass es Südkorea ist.
Ja.
Und also ich habe mal vor, wie lange ist das her? Über 30 Jahre beim Jones Cup auf den Philippinen gecoacht. Und da
Ja.
waren die Südkoreaner auch da. Und die hatten damals so zwei, drei Jungs, die richtig spielen konnten. Also die waren wirklich da von den asiatischen Teams, die vor Ort waren. Sehr beeindruckend.
Ja, die sind sehr, 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 sehr gut und sehr, sehr schnell und sehr
Genau.
gute Werfer dabei.
Genau. Und in der südkoreanischen Liga steckt, glaube ich, auch immer noch zumindest einigermaßen Kohle.
Bitte, ich habe dich jetzt kurz nicht verstanden.
Ich sage, ich glaube, in der südkoreanischen Liga steckt auch immer noch einigermaßen Geld. Also da sind immer noch ganz ordentliche Amerikaner und auch amerikanische Coaches, die dort ja, ein paar Dollar mitnehmen.
Ja, auf jeden Fall.
Aber nochmal zu Thailand, wie haben sie dich aufgenommen? Was ist da so der große Unterschied auch zum Basketball, zu den Trainingsgeschichten, das Kulturelle drumherum im Vergleich jetzt hier in Deutschland?
Ja, also reden wir jetzt von der Liga oder von der Nation?
Nazio.
Okay, also ich habe die Liga habe ich jetzt im Urlaub so ein bisschen mitbekommen. Ich war ja in Thailand, deswegen ist das eine andere Geschichte. Von der Nationalmannschaft war es halt, das war letztes Jahr im Mai, ein Tag nachdem wir unsere reguläre Saison beendet haben, bin ich rübergeflogen und ich habe da nicht wirklich trainiert. Ich war fit genug. In den meisten Fällen waren die Spieler natürlich nicht so fit da, weil in Thailand ja nicht so regulär gespielt wird. Da wird keine ganze Saison gespielt, was dieses Jahr angefangen hat mit einer Saison, mit 10 Teams oder so, was ja auch nicht super viel ist. Deswegen Training war sehr, sehr entspannt. Ist ein bisschen reingekommen, ein bisschen Systeme gelaufen, ein bisschen geworfen und alles Mögliche. Und danach, es wird einfach sehr viel taktisch gemacht. Und für mich war halt die größte Herausforderung, so schnell wie möglich dem Team anzupassen, weil ich hatte wirklich nur 24 Stunden Zeit, um mich vorzustellen beim Team und dann auch noch zu sagen, okay, Jungs, ich bin jetzt hier, um zu helfen, ne? Und bloß keine Konkurrenz oder so, sondern ich bin wirklich nur da, um euch zu helfen und mir selber auch vielleicht ein bisschen was beizubringen und so weiter, ne? Und der Trainer, der Coach Edu Torres, der ist ja auch ein Spanier, der ist auch ein sehr, sehr relaxter Trainer, der auch sehr Verständnis für vieles hat, für Sachen im Leben, Sachen auf dem Feld und so weiter. Und das ist einfach alles, diese ganze Erfahrung, die ich dann in Kambodscha gemacht habe, habe ich einfach super genossen, weil genau die Situation war. Also das Management war super, es war alles top geregelt. Ich habe mich super wohl gefühlt, ehrlich gesagt.
Wie hast du dich mit deinen Mannschaftskameraden verständigt? Bist du zweisprachig aufgewachsen? Wie gut sprichst du Thailändisch?
Nee, ich spreche tatsächlich nicht Thailändisch. Ich bin, ich sag mal so, der einzige Loser in der Familie. Weil meine Schwester spricht fließend und versteht es auch. Mein Bruder kann es nur verstehen und ich kann gar nichts davon. Und ja, also ich fand es auch sehr witzig. Also als ich das allererste Mal da war, waren wir in einem Videomeeting und der Trainer erzählt, ja Jungs, hier, das ist der und der, wir wollen hier rechts, der geht immer nach links. Und auf einmal mittendrin fängt der Assistenztrainer an, thailändisch zu reden und übersetzt für die Jungs auf Thai. Und ich dachte so, okay, wie soll ich mich jetzt hier konzentrieren, wenn noch einer dazwischen redet? Aber nee, das ist die Thailänder, die fühlen sich nicht wohl, so richtig Englisch zu sprechen. Und das merkt man denen auch an. Und deswegen sagen sie immer nur das Nötigste. Und dann war es auch ein Lächeln einfach nur. Und das finde ich eigentlich super entspannt. Auch ganz witzig. Aber wie gesagt, ich sehe das alles ganz locker. Und sonst haben wir ein paar thailändisch-amerikanische Spieler. Zum Beispiel einer von denen ist Trey Holder, der jetzt in Göttingen ist. Mit dem habe ich ja auch in Kambodscha zusammengespielt. Ja.
Das wäre nämlich die nächste Frage gewesen. Vom Niveau her wäre der ein oder andere Nationalmannschaftskollege auch einer für die BBL.
Genau, Trey Holder hat ja damals auch schon in Frankfurt gespielt, jetzt ist er in Göttingen. Also das ist, sagen wir, aus dem ganzen Kader sind es vielleicht drei oder vier, die dann so das Niveau erreichen können, ja.
Aber du hast eben gesagt, du hast auch ein bisschen die Liga beobachtet. Hilf uns da auch noch ein bisschen. Da kommt wohl was zusammen, aber nur 10 Teams. Wie ist da die Qualität? Wo spielen die? Wie viele Zuschauer gehen da eigentlich dann hin?
Ja, was ich so mitbekommen habe, ist leider nicht viel, weil Basketball nicht super groß ist. Es soll größer werden. Es sind 10 Teams und man hat halt Deutsch, was heißt Deutsch? Man hat thai-amerikanische Spieler und die mussten aufgeteilt werden, weil sonst die Liga zu unfair wäre. Also man musste alle Teams sind in Bangkok. Und die spielen auch an einem Wochenende dann sozusagen. Alle spielen Samstag, man fängt um 10 Uhr morgens an. Dann spielen die nächsten um 12, die nächsten um 14 und so weiter. Das wird dann so gestaffelt. Und ja, damit es auch gleich ist, hat man die Spieler ein bisschen aufgeteilt. Oder man darf nur so und so viele, sagen wir jetzt mal, Imports haben oder so. Und so wird das dann aufgeteilt. Viele Zuschauer kamen nicht, aber was ich gesehen habe, ist während der Nationalmannschaft der FIBA Break im Februar war die Halle schon in Bangkok voll. Also da waren schon 5.000, 6.000 Leute, die dann der Nationalmannschaft zugeguckt haben gegen Indonesien.
Wie gehen die dann mit dir um, die Fans, die Medien vor Ort? Bist du dann so ein Star für die, weil du eben auch der Erfolgreiche aus Deutschland kommst, aus dem Weltmeisterland?
Bis jetzt habe ich ehrlich gesagt noch nicht viel mitbekommen. Ich habe, glaube ich, ein Interview, da habe ich eine ganze WhatsApp-Nachricht geschrieben. Das war mir auch ein bisschen zu viel, weil es einfacher war mit der Übersetzung und allem. Aber deswegen mit den Medien kann ich es noch nicht ganz sagen. Ich habe natürlich auch eine Pressekonferenz mitbekommen und so weiter. Aber ich kann ja noch nicht viel zu sagen, weil ich einfach kein Thai spreche. Vielleicht ist das ein bisschen vorteilhaft für
Das
mich.
sagen, kann ja auch ein Vorteil sein. Ich kann auch kein
Ja.
Thai. Ich glaube, das ist für mich auch ein Vorteil. Für dich, Stefan, kannst du Thai. Du kannst zum Thai was essen. Aber.
Nein, ich weiß nicht, wie er auf die Idee kommt. Also, dass überhaupt wenn überhaupt jemand, habe ich gedacht, kann vielleicht Martin ein bisschen was sprechen. Aber natürlich kann ich kein Thai, nein.
Nein, Gottes Willen. Tja, spannende Einblicke aus Thailand. Ich finde das hochspannend.
Ja, ich hoffe wirklich, dass es da demnächst ein bisschen bergauf gehen kann mit Basketball. Leider ist, wie soll ich sagen, Infrastruktur jetzt wahrscheinlich nicht das Beste und ja, wie soll ich sagen, also die Basketball ist nicht so bekannt da, ne? Also da Fußball guckt man auch eher weniger und was mich ein bisschen stört daran ist, weil Red Bull ist ja zu 51% thailändisch und da ein bisschen zu investieren, um das ein bisschen größer zu machen, aber die sehen da keinen Marktwert leider drin, ne?
Was ist denn da Sportart Nummer 1? Thai-Boxen hört man ja. Was
Ja,
macht?
Muay Thai, Muay Thai.
Ja, das ist, glaube ich, ganz oben. Und was gibt es dann noch, was da so die Thailänder gerne gucken?
Boah, weiß ich nicht. Ich
Ich auch
weiß nur, dass die da viel gamblen.
nicht. Weiß es auch nicht. Du musst öfter eingeladen werden, damit du uns das berichten kannst, ja?
Ja, ich versuch's.
Ja, wir wollen dich jetzt auch nicht zu sehr anstrengen. Du bist noch ein bisschen angeschlagen. Wir könnten natürlich noch ewig mit dir reden, aber werd erstmal wieder gesund, das ist wichtiger.
Ja, gute
Dankeschön.
Besserung, Martin. Und ganz lieben Dank, dass du dir trotz der Tatsache, dass du gesundheitlich angeschlagen bist, hier die Zeit genommen hast und uns diese sehr interessanten Einblicke über den MBC und den thailändischen Basketball geliefert hast.
Alles klar, Dankeschön. Danke vielmals für Ihre Zeit, für die Einladung.
Immer gerne. Und jetzt dauert es auch nicht mehr 2 Jahre, dann kommst du früher wieder, ne?
Ja, Mal sehen, ich werde ja hier gefragt. Ich darf ja nicht entscheiden, wann ich kommen
Du darfst
möchte.
gerne dich selber melden und kannst sagen, ey, ich habe so viel zu erzählen, ihr müsst mich jetzt unbedingt einladen. Überhaupt kein Problem.
Okay.
Ja. Den Joker kannst du ziehen. In diesem Sinne, liebe Grüße an die Familie, an die Hunde. Ne?
Mache ich.
Bleibt alle bitte gesund. Werd du wieder gesund und alle anderen bitte gesund bleiben. Alles Gute.
Alles klar, danke schön. Viel Spaß im Urlaub.
Dankeschön. Jetzt hat er verraten, dass ich in Urlaub gehe ein paar Tage. Ja, gut.
Aber nur Olli, weil ich muss ja die Stellung
Also,
haben.
du musst ja die Stellung halten hier in Deutschland, genau. Ich bin mal 3 Tage weg, ja. Mein Jahresurlaub sozusagen.
Ich lache mich schief. Nur unterwegs gewünscht.
In diesem Sinne, ich glaube, ich mache jetzt Schluss hier. Das war Talking Basketball mit Martin Pongny, Wad Bräunig und Stefan Koch. In diesem Sinne, macht's gut. Und was hast du auf Wiedersehen auf Thailändisch? Kannst du das wenigstens?
Oh Gott.
Auch nicht,
Also,
also.
ich habe es immer so gelernt, meine Swat Dik Kap heißt Hallo. Und ich
Ja?
habe einfach nur gesagt, diese Ableitung, dieser Slang heißt Wadi
Hört sich so an, als wenn das auf Wiedersehen heißen könnte.
Kap. Könnte so sein, ja.
In diesem Sinne, macht's gut, bleibt gesund, alles Gute.
Danke,
Ciao,
tschüss.
ciao.